Wir befinden uns immer noch in der Epheser-Reihe und wer von euch den Epheser mal gelesen hat, der weiß, dass wir das auch noch ein Weilchen sein werden. Wir haben heute das Thema, trübt nicht den Geist, gibt dem Teufel keinen Raum. Und es liegen die Verse 25 bis 32 dem heutigen Thema zugrunde und ich möchte euch bitten, beim Vorlesen des Wortes Gottes aufzustehen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Soweit das Wort Gottes. Ich wohne ja in Karlsdorf und ich arbeite in Hart. Und wenn es mir möglich ist, fahre ich immer sehr gern mit dem Fahrrad zur Arbeit. Jetzt die letzten 2 Monate nicht, ich gestehe es. Aber es war einmal, ich glaube, letzten Sommer bin ich dann gefahren und nach Hause gefahren. Und zwischen Fernitz und Karlsdorf habe ich beschlossen, so an einem Radweg, wo man schön über die Felder schauen konnte, eine kurze Trinkpause einzulegen. Und während mein Blick so über die ungepflügten Felder schweift und am Waldrand entlang wandert, sehe ich dort ein braunes Etwas liegen. Es hat ausgeschaut wie ein Stück Holz, aber als ich so näher drauf geschaut habe, habe ich gedacht, vielleicht ist es ein Hase. Es könnte ein bisschen ein Hase sein. Aber eigentlich sah es mir aus wie Holz. Und ich war dann zu faul, um das anzuschauen, genau um hinzugehen. Es war zu weit weg und so brennend hat es mich dann doch nicht interessiert, dass ich näher gehen wollte. Ich bin auf jeden Fall dann noch 10 Minuten ungefähr Gedanken verloren mit meinem Blick an diesem braunen etwas hängen geblieben und im Hinterkopf hat sich der Gedanke immer mehr festgesetzt, das ist ein Stück Holz. Es bewegt sich nicht, es liegt da, es ist braun, das wird schon Holz sein. Und kurz bevor ich mich auf meinen treuen Drahtesel schwingen wollte und die Fahrt wieder weiter angehen wollte, hoppelte das Holz ein paar Meter nach vorne. Und dann verschwand es mit einigen Sätzen im Wald. Mit Christen ist es oft leider ähnlich wie mit diesem Hasen. Man muss sie oft schon sehr lange anschauen, um zu erkennen, dass sie Christen sind. Und das ist nicht gut. Und natürlich liegt es nicht an uns, endgültig zu beurteilen, wer Christ ist und wer nicht. Das liegt allein bei Gott. Aber in Epheser 5, Vers 8 heißt es, und darüber werden wir auch noch eine Predigt hören in Zukunft, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wenn ich in einen dunklen Raum schaue, dann sehe ich, dass er dunkel ist. Wenn ich in ein Licht sehe, dann sehe ich, dass es Licht ist. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir haben in den letzten beiden Predigten von Roland und von Hans gehört, dass wir früher, als wir keine Christen waren, gottlos waren, aber jetzt in Christus gerettet sind und dementsprechend leben sollen, nämlich nicht mehr gottlos. Und das heißt, für einen Christen, das hat auch Hans gesagt in seiner Predigt, dass er von der Sklaverei der Sünde befreit ist und jetzt nicht mehr sündigen muss, wo ein Nichtchrist ohne die befreiende Macht des Herrn Jesus dazu verdammt ist, in Sünde zu leben und immer wieder weiter zu sündigen, sind wir als Christen von diesen Ketten der Sünde erlöst und befreit und müssen nicht mehr sündigen. Wir sind jetzt vielmehr der Heiligkeit Gottes dienstbar geworden. Wir sind jetzt Diener Gottes. Wer ein Christ ist, ist nicht mehr der Diener, der Knecht Satans, sondern ein Diener Gottes. Doch solange wir als Menschen auf der Erde leben, solange wir noch da sind, bleibt unsere alte Natur auch noch bestehen. und mit ihm der Drang zur Sünde. Und wir sind diesem Drang, wie gesagt, nicht mehr sklavisch ausgesetzt. Wir müssen nicht mehr sündigen, Entschuldigung. Sondern wir können beim Herrn Jesus Rettung und Zuflucht suchen. Und trotzdem sehen wir an uns selbst, dass wir immer und immer wieder fallen. Es ist leider ein Teil, der auch zum Christsein dazugehört, dass wir immer wieder fallen. Und wir sehen leider auch, dass viele Christen und auch solche, die sich nicht Christen nennen, gar nicht christlich leben. Man kann sie nicht von der Welt unterscheiden, man weiß nicht, ob sie Holz oder Hase sind. Auch ich sehe mich selbst immer wieder fallen und auch ich habe an manchen Tagen Zweifel, ob ich wirklich wiedergeboren bin, wenn ich meine Gedanken anschaue. Der heutige Text, der gibt Antwort darauf, wieso wir immer wieder fallen. Und er gibt auch Antwort darauf, wie wir vor diesem Fallen bewahrt werden können. Und an dieser Stelle denken vielleicht einige im Saal, dass ich jetzt wohl in die Gesetzlichkeit abdriften werde. Aber um dem Ganzen oder diesem Gedanken, selbst wenn er nicht vorhanden ist, die Luft schon mal aus den Segeln zu nehmen, möchte ich mit dem ersten Punkt beginnen heute, nämlich sein wie Gott. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu weit vorgreife auf die Predigt von Max nächste Woche. Ich denke, er wird es mir verzeihen. Wenn ich das hier oben sage, dann muss er mir verzeihen. Wir haben im letzten Vers von Hans Predigt gelesen, dass wir, wenn wir wiedergeboren sind, den neuen Menschen angezogen haben, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das war der letzte Vers von Hans Abschnitt. Und im ersten Vers des 5. Kapitels heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer. Und dann in Vers 2, und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Und das ist der Rahmen unseres Textabschnittes. Das ist vor dem Anfang unseres Textes und am Ende unseres Textes. Unser Textabschnitt ist umrahmt von der geistlichen Tatsache, dass wir Gott entsprechend geschaffen sind und so sein und leben sollen, wie Christus es gelebt hat. Und wie er immer noch ist. Und das ist nicht nur der Rahmen unseres Textes, das ist auch eines der prominentesten Themen des Epheserbriefes und eine enorm wichtige Grundlage noch dazu. Zu Beginn des Briefes heißt es in Kapitel 1, Vers 4, dass wir von Gott dazu auserwählt sind, heilig und tadellos vor ihm zu sein, in Liebe, ebenso wie Jesus gelebt hat, als er da war. Und in Vers 5 heißt es, auch Kapitel 1, dass wir vorherbestimmt sind zur Sohnschaft, ebenso wie auch Jesus Gottes Sohn ist und der erste vieler Brüdern und Schwestern sein soll. Und der Brief endet damit im letzten Vers, dass Paulus allen die Gnade Gottes wünscht, die den Herrn Jesus mit unvergänglicher Liebe lieb haben. Und wie könnten wir unvergänglich lieben, außer aus der Liebe unseres Gottes selbst? Wir sind als Kinder Gottes dazu berufen, so zu leben wie Jesus, so zu leben wie Gott. Und das ist ja das Ziel unserer Rettung, das endgültige Ziel, nämlich in Ewigkeit, wenn wir beim Herrn sind, gleichgestaltet zu werden mit ihm. Und so steht es vielfach in der Bibel, immer und immer wieder und nicht nur hier. So leben wie Jesus heißt aber nun mal heilig leben. Ein aufrichtiger und guter Herzchirurg, der operiert meines Erachtens nach den Herzpatienten immer mit der Absicht, ihm das Leben zu retten. Und er tut dementsprechend gut daran, sich klar an alles zu halten, was ihn Anatomie, Pathologie, Pathophysiologie, Physiologie und Histologie gelehrt haben und was er für Techniken gelernt hat. Und nicht nur das, wenn sein Assistent oder der Anästhesist sagt, irgendwas stimmt nicht, er soll bitte etwas ändern, dann wird ein guter Chirurg darauf hören und sich ändern. Und er wird nicht sagen, ach, sei mal nicht so gesetzlich. Wie viel wichtiger ist die Reinheit und Heiligkeit Gottes? Heiligung und Sünde sind kein Zuckerschlecken. Das ist nichts Leichtfertiges. Es geht um Leben und Tod. Und wenn in den nächsten Predigten viele Warnungen und Hinweise kommen, wie wir als Christen leben sollen, dann ist die falsche Antwort darauf, ach, sei mal nicht so gesetzlich. Gott hat uns dies in seinem Wort in einer solchen Deutlichkeit und Klarheit hinterlassen, damit es uns in ihm gut geht. Und der Jörg hat es in der Einleitung schon gesagt. Es geht nicht darum, dass wir geknechtet sind und gesetzlich sind, sondern darum, dass es uns gut geht. Unser Fehler ist, dass wir so oft den Eindruck haben, dass wir wissen, was gut für uns ist. Und unsere Kultur fördert das ja enorm mit Werbung und allem Möglichen. Was uns gut tut, das finden wir in uns selbst. Hör auf die Stimme in deinem Herzen, sie wird dir schon sagen, was du brauchst. Tu mal wieder was, das dir gut tut. Sieh zu, dass du gesund bleibst. Verwirkliche dich selbst. Lebe den Moment und so weiter. Oder um es ein bisschen weniger plakativ zu sagen, mein Tag war heute wieder so mies. Ich glaube, ich schaue heute nur noch eine Serie und dann gehe ich ins Bett. Und das ist ein Satz, den ich mich selbst immer wieder sagen höre. Heißt das, dass ich jetzt hier oben alles verurteile, was uns gut tut oder worin wir Ausgleich finden oder woran wir Freude haben? Nein, keineswegs, überhaupt nicht. Aber es heißt, dass ich glaube, dass wir nicht wissen, was uns wirklich gut tut. Uns ist nicht bewusst, wie viel Gutes uns entgeht und dass in Jesus Christus unser wirklicher Ausgleich liegt. Ein guter Freund von mir sagte, wir Christen sind mit so wenig zufrieden, deswegen suchen wir den Herrn nicht. Oder deswegen suchen wir ihn nicht mehr, als wir tun. Und er hat recht. Gott hat für uns viel mehr bereit, als wir je erträumen könnten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die ersten Predigten erinnern könnt vom Epheserbrief. Wir haben in Jesus ja bereits jetzt Zugriff auf alle Segnungen der himmlischen Welt. Da ist so viel Herrlichkeit drin. Gott kann uns bereits jetzt hier auf der Erde einen Frieden und eine Freude in die Herzen legen, die unermesslich und unvorstellbar sind. So viel herrlicher und so viel besser als all das, von dem wir glauben, dass es uns gut tut. Oder viel besser als das, worauf wir gerade Lust haben. Und ich wette, dass der Großteil in diesem Raum, vielleicht sogar alle in diesem Raum, folgende Frage mit Ja beantworten werden. Glaubt ihr, dass Gott es unendlich gut mit uns meint, in allem, was er sagt und tut, und dass seine Gebote und sein Wille dazu dienen? Ja, natürlich. Natürlich sind Gottes Gebote gut. Natürlich ist es der perfekte Zustand für einen Christen, gehorsam zu sein. Gott will ja das Beste für uns. Glaubt ihr das? Wieso leben dann so viele wie ein Stück Holz und nicht wie ein Hase? Wieso sind so viele Christen zufrieden damit, wie ein Stück Holz auszusehen oder sogar zu sein, obwohl sie eigentlich Hase sein sollte? Jesus sagt, dass das gesamte Gesetz in zwei Geboten hängt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Gottes Ehre steht über allem, das ist ganz klar. Aber Gott will in seiner Ehre das Beste für uns. Und das Schöne ist, bei Gott ist das kein Widerspruch, dass er vollkommen geehrt wird und dass es uns vollkommen gut geht. Und wie unvorstellbar ist das eigentlich? Ist es aber dann gesetzlich, wenn wir so sein sollen wie Gott? Ist es gesetzlich, wenn ich hier oben auffordere, so zu leben wie Gott? Fügt es uns mehr Schaden zu, unsere Freiheit in Christus zu missbrauchen, um Nichtiges zu leben und zu erleben? Oder unserer göttlichen Berufung würdig zu wandeln und heilig zu leben? Die Antwort liegt auf der Hand. Und ich sage nicht, dass es dabei einem Christen immer gut geht, dass er nie krank ist, dass er nie arm ist, dass er nie Probleme hat. Lest Paulus. Nein, es ist so, dass ein Christ, der wirklich nach dem Willen Gottes lebt, dass er größtmöglichen Segen und vor allem größtmögliche Freude im Herzen haben wird. Ich möchte mit euch die Verse 28 und 29 lesen, weil der Text sehr viel verborgene Schätze bereithält. Und dort lesen wir, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnaden bringe. Ich denke, die Verse sind eindeutig, wenn wir sie so lesen oder hören. Und ihr Inhalt sehr klar. Nicht stehlen, fleißig arbeiten, den Armen geben, nicht Schlechtes reden, sondern nur, was zur Erbauung dient, wo immer es nötig ist. Das ist ein guter Lebensstandard. Das sind eine gute Anweisungen. Aber nicht nur das, es ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Nur, dass Jesus es uns in Vollkommenheit vorgelebt hat. Und in einer Vollkommenheit, die unfassbar gewaltig ist. Und darin zeigen diese Verse uns in der Tiefe, wie sehr das Wesen Jesu eigentlich in uns verankert sein muss, damit wir so leben können. Denn, wenn ich ehrlich bin, meine Freunde stehlen nicht und die meisten meiner Bekannten arbeiten fleißig und achten auf ihre Worte. Worin liegt denn hier die geistliche Klarheit? Was ist an diesen Versen anders, wenn es Christen betrifft? Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Über Jesus heißt es, dass er das Gleichsein mit Gott nicht wie einen Raub festhielt. Er hatte das Recht dazu, das Gleichsein mit Gott festzuhalten. Aber er hielt es nicht wie einen Raub fest, sondern er ließ das Gleichsein mit Gott los, um sich selbst zu entäußern. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten. Jesus entäußerte sich selbst. Er wurde Mensch und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und an diesem Kreuz wurden ihm die Hände durchbohrt. Die Hände, mit denen er Wunder tat. Und wieso wurden sie durchbohrt? Um etwas vollkommen Gutes zu erarbeiten, nämlich unser Heil, unsere Rettung. Damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Und wie bedürftig ist ein jeder Einzelne von uns, jeder Mensch, nach dem Brot des Lebens, das unser Herr durch das Blut seiner Hände erarbeitet hat. Gepriesen sei der Herr dafür. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Nicht einmal, als Jesus vor dem Richter des Todes stand, als er falsch angeklagt, angespuckt und verspottet wurde, kam auch nur ein böses Wort über seine Lippen. Sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Kein einziges Wort, das unser Herr Jesus jemals sprach, war unnütz. Kein Wort unseres Gottes fällt jemals zu Boden. Weder die liebevollen Weichen, noch die harten Mahnenden. Wie gut tun wir also daran, Jesus mit ganzem Eifer nachzufolgen, ihm mit ganzem Eifer nachzuahmen, denn er ist unser vollkommenes Vorbild. Nicht nur geistlich abstrakt, sondern offensichtlich schon in einem unglaublich praktischen Zusammenhang. Und wie gut tun wir also daran, jedes Wort unseres Herrn Jesus mit dem gleichen Gewicht anzunehmen und jedes Wort als erbauend anzunehmen. Denn da steht da, jedes Wort ist erbauend. Selbst wenn es uns von unserer Sünde und unserem Fehlverhalten überführt und wir zerbrochen dastehen. Denn bei Jesus liegt Heilung. Und zwar eine Heilung, die besser ist als unser körperliches Wohl. Die Heilung eines zerbrochenen Herzens vor Gott. Kommen wir also zum zweiten und zum zentralen Punkt von heute. Gebt dem Teufel keinen Raum und trübt nicht den Heiligen Geist. Ich sagte eingangs, dass ich mit dieser Predigt die Erklärung bringen möchte, oder zumindest versuchen möchte, die Erklärung zu bringen, wieso wir als Christen immer so oft fallen, immer wieder. Und wieso viele Christen nicht geistlich leben, nicht christlich leben. Und auch eine Lösung zu bringen, wie wir so leben können, wie es dem Herrn gefällt, ohne gesetzlich zu werden. Und in diesem Satz liegen sowohl die Erklärung als auch die Lösung. Gebt dem Teufel keinen Raum und trübt nicht den Heiligen Geist. Und je tiefer ich den Text studiert habe, je intensiver ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr bin ich zum Schluss gekommen, dass sich in Vers 27 und 30 der ganze Abschnitt aufhängt. Gebt auch nicht Raum dem Teufel und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Aus diesen Versen folgert sich das ganze christliche Verhalten, das in diesem Abschnitt beschrieben wird. Und diese Verse wiederum entfalten ihren Sinn für mich nur dann völlig, wenn ich den Rahmen, Gottes Nachahmer zu sein, berücksichtige. Und deswegen musste ich ja zuerst diesen Umweg machen und diesen Rahmen verdeutlichen. Ich weiß nicht, wie die meisten Menschen in diesem Raum über die beiden Verse im Zusammenhang denken. Keine Ahnung. Ich habe mich bisher noch nicht so oft über den Zusammenhang dieser Verse unterhalten mit anderen Menschen. Wie hängen die beiden Verse zusammen? Aber scheint mir, dass viele Christen hier eine Abstufung machen. Ich habe das auch lange Zeit gemacht, bewusst oder unbewusst. Dem Teufel Raum geben ist nicht gut, das versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Aber den Geist trüben, das passiert schon mal. Auch das versuchen wir zu vermeiden, aber es ist nicht ganz so tragisch. Das stimmt jedoch nicht. Bei Gott gibt es, was Gut und Böse anbelangt, nur zwei Fronten. Entweder man gehört zu Gott oder man ist gottlos. Entweder man gehorcht ihm oder nicht. Entweder man trübt den Heiligen Geist oder nicht. Entweder man gibt dem Teufel Raum oder nicht. Wer dem Teufel Raum gibt, kann dies nur, indem er den Geist, wer dem Teufel keinen Raum gibt, kann das nur, indem er den Heiligen Geist nicht trübt. So wie Wahrheit und Lüge in keinem Fall vereinbar sind, das geht nicht, kann man den Geist nicht trüben, ohne dem Teufel Raum zu geben. Jesus ist die Wahrheit und der Geist führt uns in alle Wahrheit. Durch den Geist stehen wir in der Wahrheit, bei ihm ist Wahrheit. Und der Teufel ist der Vater aller Lüge. Und die Wahrheit und die Lüge sind unvereinbar, die kann man nicht zusammenführen, es geht nicht. Sobald man auch nur einen Millimeter von der Wahrheit abweicht, ist man in der Lüge. Und das ist gerade in unserer Zeit ein relevantes Thema. In unserer Zeit wird vor allem in den Medien gelogen, verbogen, gedreht, getrickst und verborgen, was das Zeug hält. Und es wird gesagt, solange es deinem Zwecke dient, ist es gut, nicht ganz ehrlich zu sein. Aber die kleinste Abweichung von der Wahrheit gibt dem Teufel schon Raum. Wir brauchen heute die Wahrheit mehr denn je in seiner reinsten Form. Vor allem, wenn wir vor Gott heilig dastehen wollen. Wer dem Teufel Raum gibt, trübt den Geist. Und wer den Geist nicht trübt, gibt dem Teufel Raum. Man kann das eine vom anderen nicht trennen. Und das ist grundlegend. Denn wer ist es, der uns in alle Wahrheit führt? Der Heilige Geist. Jesus, und wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Wenn wir Jesus nacheifern wollen, dann brauchen wir den Geist in vollkommener Klarheit und ungetrübt. Sonst können wir Jesus ja nicht nachahmen. Es reicht nicht nur das dumpfe Wissen aus der Bibel. Ich brauche den Geist. Ein Nichtchrist kann die Bibel auch lesen. Wenn ich Auto fahre und meine Scheibe beschlagen ist, dann reicht es nicht, wenn ich weiß, dass mein Auto momentan auf der Straße fährt. Es reicht nicht mal, wenn ich weiß, wo die Straße hinführt. Wenn ich von Feldkirchen nach Karlsdorf fahre, das ist eine lange kilometerlange gerade Strecke. Man fährt nur geradeaus, vielleicht so sanfte Kurven ein bisschen. Aber wenn meine Scheibe beschlagen ist, dann werde ich trotzdem einen Unfall bauen, wenn ich nicht sehe, wohin ich fahre. Wenn ich den Geist durch mein Leben, durch mein Verhalten, durch meine Herzenshaltung getrübt habe, dann kann ich so viel Bibel lesen, wie ich will, und so viel Bibel kennen, wie ich will, ich werde dem Herrn dadurch nicht ähnlicher. Viel schlimmer noch, der Teufel hat jetzt Raum, mir Lügen über die Bibel in meine Gedanken zu setzen. Paulus schreibt in Galater, dass ich als Christ mit Jesus gekreuzigt bin. Entschuldigung. Er schreibt, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch im Fleisch, das heißt in meiner alten Natur lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus. Und wie schreibt in Epheser 3, Vers 16 und 17, er betet dafür, dass wir durch Gottes Geist, durch Gottes Geist mit Kraft gestärkt werden am inwendigen Menschen, damit Jesus durch Glauben in unseren Herzen wohne. Ohne den Geist können wir nicht wie Christus werden. Und wer ist es, der uns überführt und uns zurechtweist? Es ist der Geist. Wer ist es, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind? Es ist der Geist. Durch wen können wir Gott anbeten? Es ist der Geist. Wer ist es, der uns Weisheit gibt? Es ist der Geist. Und mit welchem Schwert können wir die Angriffe des Teufels abwehren? Mit dem Schwert des Geistes, das Wort Gottes, Jesus Christus. Wenn der Geist getrübt ist, dann erhält der Teufel Raum und die Sache geht schief. Wenn ich bei der Galaterstelle bleibe, dann lesen wir dort, dass der Christ in dem Teil seiner alten Natur im Glauben an Jesus verbleiben muss. Ich muss bei Jesus bleiben. Was er noch im Fleisch lebt, das lebt er im Glauben an Jesus. Was ist das Fleisch? Was ist unsere alte Natur? Es ist der Sitz unserer sündhaften Begierden und Sehnsüchte und Wünsche. Der bleibt bestehen, bis wir vollkommen erneuert sein werden bei Gott im Himmel. Das heißt, wir haben in uns, auch als wiedergeborene Christen, einen Teil, der immer gegen Gott streben möchte. Es ist unser Fleisch, unsere alte Natur, die alles das tun will, was Gott eben nicht will, dass wir tun. Ja, sind wir denn in der Wiedergeburt keine neue Schöpfung? Steht nicht geschrieben, dass wir ein neuer Mensch sind, wenn wir an Jesus Christus glauben? Doch, absolut. Aber der Unterschied liegt nicht darin, dass wir nicht mehr sündigen können und wollen. Das sehen wir an uns selbst jeden Tag, dass ich sündigen will und dass ich sündigen kann. Nein, der Unterschied liegt darin, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Der alte Mensch, der Nicht-Christ, der nicht wiedergeborene Mensch, der lebt völlig im verdorbenen alten Wesen und Geist und Fleisch streben gleichermaßen danach, gegen Gott zu tun und zu handeln. Zu tun, wonach ihm gerade der Sinn ist. Ja, ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der kann gar nicht anders, als in Sünde zu leben. Es geht gar nicht anders, weil der Geist ihn nicht in die Wahrheit führen kann. Aber Jesus hat uns in der Wiedergeburt von den Ketten der Sünde befreit. Er hat diese Ketten zerrissen. Der neue Mensch, der aus Gott gemacht ist, besteht in einem neuen Geist und in einem weichen Herzen. Ein Geist, der Gott auf einmal dienen möchte und ein Herz, das dazu bereit ist, das anzunehmen. Doch unsere alte Natur bleibt bestehen. Das Fleisch, es ist noch da. Und das Fleisch streitet immer gegen den Geist. Deswegen betet Paulus ja dafür, dass der Geist Gottes unserem inwendigen Menschen Kraft gibt, damit wir das, was wir noch im Fleisch leben, im Glauben an Jesus Christus leben. Das klingt jetzt sehr theologisch und sehr abstrakt, aber es ist eigentlich sehr einfach und sehr wichtig. Mal angenommen, ich bin ein Korb. Ich kann als Korb nicht fliegen. Ich bin an den Boden gebunden. Entweder stehe ich oder liege ich, ich bleibe am Boden. Es geht nicht anders. Aber wenn mir jetzt jemand einen großen Ballon dranhängt und den mit Feuer beheizt, dann hebe ich ab. Sobald ich einen Ballon an mir befestigt habe, bin ich nicht mehr derselbe Korb wie vorher, sondern ich bin zu höheren Berufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn in mir der Ballon nicht ständig beheizt wird, dann sinke ich wieder zu Boden ab. Meine alte Natur des nur Korbseins übernimmt und die Erde hat mich wieder. Ich bin als neuer Korb mit Ballon nicht an die Erde gebunden. Ich kann offensichtlich fliegen. Aber wenn das Feuer fehlt, dann sinke ich immer mehr Richtung Boden ab oder hebe gar nicht erst ab. Jeder Mensch ist ein solcher Korb. Und in der Wiedergeburt wird der Korb umgewandelt in einen Heißluftballon. Das heißt nicht, dass jeder Christ viel heiße Luft und nichts ist. Ein Nicht-Christ kann nicht anders, als am Boden zu bleiben. Er bleibt Korb. Er kann nicht anders, als in Sünde zu leben. Er ist an den Boden gebunden. Ein Christ ist eine neue Schöpfung und kann jetzt fliegen. Er kann die Sünde meiden. Aber die alte Natur ist dennoch erhalten. Wenn ich den Geist Gottes trübe, dann ist es so, als ob ich die Flamme runterdrehe oder ganz ausschalte. Und ich sinke unweigerlich zu Boden. In den Gewohnheiten meiner alten Natur. Und die Schwerkraft übernimmt in dem Moment. Das Feuer ist essentiell dafür, dass ein Heißluftballon fliegen kann. Der Geist ist essentiell dafür, dass ein Christ gottesfürchtig leben kann. Sobald der Geist getrübt ist, zieht der Teufel, zieht die Schwerkraft uns immer weiter nach unten. Man kann das eine vom anderen nicht trennen. Es hilft dem Korb nichts, wenn er alles verstanden hat, was die Aerodynamik betrifft. Wenn er weiß, wie die Zusammensetzung der Luft ist und wie groß sein Ballon sein muss, um ihn hochzuheben. Es hilft ihm auch nichts, wenn er anfängt, dem Ballon gut zuzusprechen. Er braucht das Feuer. Ein Christ kann ohne das Feuer Gottes, ohne den Heiligen Geist, nicht gottesfürchtig leben. Er kann nicht in den Werken wandeln, die Gott für ihn bereitet hat und für die Gott ihn erschaffen hat. Und darin liegt auch schon die Antwort auf die Frage, wieso wir Christen immer wieder fallen und auch wieso so viele Christen so unchristlich leben. Wieso man vielen Christen nicht ansehen kann, dass sie Christen sind. Weil sie nicht geistlich leben. Weil wir dem Teufel immer wieder Raum geben. Ein Korb mag einen Ballon an sich befestigt haben, aber wenn er am Boden steht, dann ist er nicht anders wie der Obstkorb am Bauernmarkt. Ein Christ mag wiedergeboren sein und eine neue Schöpfung sein, wenn er aber nicht so lebt, wie Christus es uns vorgemacht hat, dann ist er nicht anders als der Nichtchrist im Supermarkt. Trübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Okay, jetzt haben wir das Wieso, aber nicht das Wie. Wie trübe ich den Heiligen Geist? Wie gebe ich dem Teufel Raum? Nochmals zur Erinnerung, das eine geht nicht ohne das andere. Sobald das Feuer weg ist, zieht die Schwerkraft. Es gibt nur zwei Optionen. Und Paulus schreibt dazu in Römer 8, Vers 5 bis 9, denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, die trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist der Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Entweder lebe ich geistlich oder ich lebe fleischlich. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt Christen, die auf dem Weg dazwischen stolpern und fallen. Aber es gibt nur zwei Antworten. Als Kinder Gottes wollen wir natürlich danach streben, geistlich zu leben, auch wenn wir immer wieder scheitern. Und darüber deckt Gott seine vergebende Hand. Aber wenn ein Christ sich nicht bemüht, heilig zu leben, wenn ein Christ sich nicht bemüht, geistlich zu leben, darin noch keinen wirklichen Wert sieht, dann sollte er jetzt hinterfragen, ob er wirklich wiedergeboren ist, ob er wirklich ein Kind Gottes ist. Denn Paulus schreibt hier, nicht ich, im Wort Gottes, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ich sage nicht, dass wir jetzt alle vollkommen sein müssen. Das können wir nicht, weil wir in unserer alten Natur immer wieder fallen werden. Die Vollkommenheit gibt es bei Christus. Aber wenn dich dieses Fallen nicht stört, wenn dich die Sünde in deinem Leben nicht stört, wenn du zufrieden bist mit einem Leben, in dem Christus offensichtlich nicht offenbar wird, dann solltest du ernsthaft vor Gott prüfen, ob du wirklich wiedergeboren bist. Und nicht erst morgen, sondern gleich jetzt, gleich hier, gleich heute. Es geht um Leben und Tod. Doch wie sieht es nun wirklich aus, geistlich zu leben und dem Teufel keinen Raum zu geben? Es ist simpel. In der Theorie. Was ich aus meinem Glauben heraus, aus meiner innigen Beziehung zum Herrn heraus, zu seiner Ehre mache und mit ihm zusammen, das lässt den Geist in uns aufleuchten. Und dann sind wir Licht Gottes in dieser Welt. Alles, was wir nicht aus Christus tun, was wir aus unseren Wünschen heraus tun oder außerhalb des Glaubens tun, gibt dem Teufel Raum. Und das klingt jetzt außerordentlich hart und sehr schwierig. Vor allem, wenn wir darüber nachdenken, was das alles impliziert. Ja, die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens. Aber wir müssen uns einer Sache unbedingt bewusst sein. Der Kampf in der unsichtbaren Welt ist allgegenwärtig und endet nie, solange wir leben. Und er nimmt auch keine Rücksicht auf unsere Gefühle. Der Kampf in der unsichtbaren Welt ist gnadenlos. Die Waffen des Teufels sind uns haushoch überlegen. Nicht ein einziger von uns hat auch nur den Hauch einer Chance gegen die Angriffe des Satans. Und alles, wirklich alles, ohne Ausnahme, was nicht von Gott kommt, treibt einen Keil zwischen uns und Gott. Ohne Ausnahme. Denn der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Und er möchte nicht, dass wir in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus stehen. unterschätzt unseren Feind nicht. Unterschätzt ihn nicht. In meiner Predigtvorbereitung war ich am Dienstag enorm auf den Herrn fokussiert. Ich habe viel gebetet, fast meine ganze freie Zeit im Wort und in ihm verbracht und ihn zum Leitziel meines Tages gemacht. Ich hatte ein außerordentlich ermutigendes Gespräch mit einem guten Freund über Jesus. In der Predigtvorbereitung am Abend kam ich gut voran und ich hatte gewaltige Freude dabei. Ich ging schlafen und ich fühlte mich im Herrn geborgen und hatte einen tiefen inneren Frieden. Aber dann in der Nacht wurde meine jüngste Tochter mehrmals wach. Sie zahnt, immer noch. Und jedes Mal, wenn sie wach wurde, wurde ich ein bisschen gereizter. Ich schlaf von Natur aus nicht so gut. Und wenn ich ständig aufstehen muss, dann habe ich irgendwann nur noch einen Gedanken. Wie schaffe ich den kommenden Tag, wenn ich um 5 schon wieder aufstehen muss, um zu arbeiten? Und als ich um 2 wieder am Bett meiner Tochter stand, da riss mir der Geduldsfaden und ich beschimpfte sie sehr. Und ich will gar nicht sagen, was ich ihr gesagt habe. Es war nicht schön. Und ich habe sofort bei ihr und beim Herrn um Vergebung gebeten. Ich habe Buße getan über das, was ich getan habe. Aber es war falsch, was ich getan hatte. Es hatte eine Tür geöffnet, die ich in der Kraft des Herrn den ganzen Vortag über geschlossen gehalten hatte. Ich hatte den Geist getrübt und auf einmal hatte der Teufel Raum. Die beste Lösung wäre jetzt gewesen, gleich in der Früh, so wie ich es normalerweise immer tue, intensiv zu beten und Bibel zu lesen. Aber anstatt in der Busfahrt intensiv zu beten, betete ich halbherzig und ich schweifte mit den Gedanken ständig ab. Anstatt Bibel zu lesen, surfte ich lieber auf meinem Handy im Internet. Ich las natürlich nur hochwertige Sachen, das ist klar. Und ich konnte im Laufe des Tages auch nicht mehr wirklich beten. Ich betete zwar, aber immer halbherzig und immer ein bisschen unkonzentriert. Und ich schob das auf meine Müdigkeit und auf meine Erschöpfung und sagte mir, bei der Nacht kannst du ja auch nicht gut funktionieren. Am Nachmittag kam ich heim und wollte an der Predigt weiterarbeiten. Aber ich konnte mein Hirn nicht darin zwingen, geistlich zu denken. Es ging nicht. Also habe ich beschlossen, gut, ich gehe jetzt ins Gebet und habe dann YouTube-Videos geschaut. Am Abend dann hatte ich nichts Konstruktives vollbracht und es war Hauskreis. Ich habe gedacht, gut, gehen wir Hauskreis und Gott sei Dank, wir haben einen Film geschaut. Die erste Hälfte von einem Film über Jesus. Mein Gedanke war, zum Glück, da muss ich mich nicht so sehr anstrengen, geistlichen Input zu geben. Am Heimweg dann im Auto schoss mir plötzlich durch den Kopf, ich habe den Geist getrübt. Ich habe den Geist getrübt. Und der Teufel hat diesen Raum, den er jetzt hatte, dazu genutzt, um mir ständig Lügen einzuflüstern. Du bist zu müde, um zum Herrn zu gehen. Du bist zu erschöpft. Du bist zu unkonzentriert. Mach später, wenn es dir besser geht. Und je länger das ging, umso weiter ging ich vom Herrn weg. Ich hatte den ganzen Tag nicht explizit oder bewusst gesündigt, aber ich war nicht mit dem Herrn unterwegs und lebte dadurch in Sünde. Ein gerissener Geduldsfaden, der zu einem kurzen Zornausbruch führte, es dauerte nicht länger als 10 Sekunden, hatte den Geist so weit getrübt, dass der Teufel genug Raum hatte, um mich von Jesus wegzuziehen. Und jetzt mag der eine oder andere sich vielleicht fragen im Hinterkopf, ja, war es denn so verkehrt, einmal nicht ständig zu beten und Bibel zu lesen? Aber das ist die völlig falsche Frage in diesem Zusammenhang. Ich hatte mich vom Herrn losgelöst. Ich lebte nicht mehr aus seiner Kraft und wie auch immer das aussieht. Ich lebte nicht mehr aus der Kraft des Geistes. Ich wurde sicherlich durch seine Gnade getragen. Und ich weiß ganz sicher, dass der Herr zu jeder Zeit bei mir war und dass er mir vergeben hat und dass er mir immer gütig zur Seite stand. Aber ich hatte den Geist getrübt und dem Teufel Raum gegeben. Solange uns nicht bewusst ist, welch unvorstellbar gefährliche und weitreichende Auswirkungen sowas hat, werden wir nicht geisterfüllt leben können, zur Ehre Gottes. Und es geht uns so viel herrliches Potenzial verloren, weil wir mit so wenig zufrieden sind. Aber Gott will mehr mit uns. Er will so viel mehr mit uns. Er hat uns ja jetzt schon so viel gegeben. Und wir könnten wirklich aus seiner Kraft leben, wenn wir Sünde und die Wirkung von Sünde ernster nehmen würden, wenn wir mehr darum kämpfen würden, den Geist nicht zu trüben. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden dem Kampf gegen die Sünde. Sünde ist nichts Kleines. Sünde ist tödlich und unvorstellbar gefährlich. Sünde ist der Untergang der gesamten Menschheit. Als Anne und ich und die Mädels am 3. Jänner aus der Schweiz aus dem Urlaub zurück nach Hause fuhren, da kamen wir gerade in den Schneeausbruch, der bis heute noch einige Teile Österreichs lahmlegt. Am Anfang freuten wir uns über den Schnee. Wir mögen Schnee. Er war wunderschön anzuschauen. Wir haben die verschneite Landschaft sehr genossen. Es ist ein tolles Geräusch, wenn der Schnee unter den Reifen knirscht. Aber so schön der Schnee war, er bremste uns aus. Und je weiter wir kamen, umso langsamer wurden wir. Und in einem Moment waren wir von einem Schneesturm umgeben, der so stark war, dass wir nicht mehr wussten, ob wir noch auf der Straße waren. Wir wussten nicht, ob wir noch fahren oder stehen. Wir wussten nicht einmal mehr, wo die Autos um uns herum sind. Und so ist es auch mit der Sünde. Sie mag harmlos sein. Sie mag uns gar nicht schlimm wirken. Sie mag schön sein. Sie mag sich gut anfühlen. Ja, sie mag für uns nicht einmal als Sünde ersichtlich sein. Aber sie bremst uns aus in einem gottgefälligen Leben. Und plötzlich umfängt sie uns von allen Seiten. Und wir wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und wir sehen unseren Herrn Jesus Christus nicht mehr. Unterschätzt die Sünde nicht. Unterschätzt die Verdorbenheit unserer alten Natur nicht, die immer noch da ist. Unterschätzt den Teufel nicht. Bitte. Zu eurem eigenen Wohl warne ich. Und ich habe viel darüber nachgedacht die letzten 4 Wochen. Eine kleine Sünde. Und selbst wenn sie uns nicht bewusst ist, senkt die Hemmschwelle zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Wer den Geist trübt, der gibt dem Teufel eine Möglichkeit, eine Sündenkaskade auszulösen. Daher flieht zu jeder Zeit zum Herrn. Flieht, egal ob es euch gut geht oder schlecht geht, flieht zum Herrn. Flieht zum Herrn, ob es euch egal ist oder nicht. Flieht zum Herrn, zu jeder Zeit flieht zum Herrn. Sogar wenn wir glauben, wir stehen fest in Gott. Sucht eure Zuflucht nur in ihm. Er allein erhält uns in Reinheit und Wahrheit. Der Kampf des Glaubens besteht nicht darin, Gesetze zu erfüllen oder gehorsam zu sein. Der Kampf des Glaubens besteht darin, im Herrn Jesus zu bleiben, bei ihm zu bleiben, auf ihn zu schauen. Paulus schreibt, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das heißt es, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Flieht alle Zeit zum Herrn Jesus, damit ihr allein aus seiner Kraft und in ihm davor bewahrt werdet, dem Teufel Raum zu geben. Paulus schreibt in unserem Text, dass wir, wenn wir zornig sind, nicht sündigen sollen und auch nicht zornig bleiben sollen. Ja, er schreibt sogar, dass alle Bitterkeit, alle Wut, aller Zorn und alles Geschrei und alle Lästerung aus unserem Denken und aus unserer Gemeinschaft verbannt sein sollen. Wut und andere Emotionen sind menschlich. Er sagt nicht, dass Zorn falsch ist per se. Er sagt, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht darin. Emotionen sind menschlich. Aber es ist unser Umgang damit, der zeigt, wie wir im Herrn stehen. Nicht unsere Emotionen und unsere Gefühle geben vor, wie wir gottgefällig sein können, sondern wie wir mit unseren Emotionen vor Gott umgehen. Und ich denke, dass Paulus hier den Zorn bewusst deswegen gewählt hat, weil er, zumindest bei mir und ich denke bei vielen, die Emotion ist, die uns am schnellsten in die Sünde treiben kann. Zorn ist ein starker Motor zur Sünde. Wir sollen Nachahmer unseres Herrn Jesus sein. Es war nicht mein Zorn, der den Geist getrübt hat, sondern mein Zornausbruch, der gerissene Geduldsfaden. Ich reagierte auf meinen Zorn nach meinen Maßstäben und nach meinem Empfinden und floh nicht zu Jesus. Vertraut nicht der Stimme in eurem Inneren. Vertraut nicht euren Gefühlen, das geht schief. Vertraut nur auf den Herrn Jesus. Und ich kann aus Erfahrung sagen, und das gilt vor allem für Männer, und ich wollte das unbedingt noch ansprechen, dass ein einziger falscher Blick auf eine Frau reicht, eine schöne Frau, um mich am nächsten Tag in die Sünde zu stürzen. Dass ich in Gedanken Ehe breche. Unterschätzt die Verdorbenheit unseres alten Wesens nicht. Flieht zu Gott und seid euch dessen bewusst, dass der Teufel jede Lücke nutzt. All die Lücken, die auch wir nicht sehen. Satans bester Gehilfe auf dem Weg zur Sünde ist unser eigenes Herz. Flieht zum Herrn alle Zeit. Ist also das Leben als Christ doch nur ein Leben aus absolutem Gehorsam und Gesetzlichkeit? Nein, natürlich nicht. Und ich will ihr nicht vermitteln, dass wir jetzt bereits vollkommen sein sollen, dass wir das jetzt unbedingt schaffen sollen. Nein, wir auch. Denn unser Text hört auf mit folgenden Worten. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sind gerettet durch das Blut unseres Herrn Jesus, wenn wir an ihn glauben. Uns ist vergeben durch Jesus Christus und auch wir sind als Nachahmer Gottes dazu angehalten, uns gegenseitig zu tragen und zu vergeben und gegenseitig Geduld und Barmherzigkeit entgegenzubringen, so wie Jesus es uns vorgetan hat. Welche Gnade geht nicht von der nicht enden wollenden Liebe unseres Herrn Jesus aus? Wie unfassbar gut ist er zu uns und wie geduldig ist er mit uns, wenn wir immer wieder fallen? Es ist kein Druck da, keine drückende Last, wenn wir Jesus Christus im Gehorsam nachfolgen wollen. Aber es heißt auch nicht, dass keine Last da ist. Denn Jörg hat es vorgelesen in der Einleitung. Jesus selbst sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt, nehmt auf euch euer Kreuz täglich. Er sagt, verleugnet euch selbst. Und er sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, dann bleibt ihr meiner Liebe. Uns ist vergeben, wir sind gerettet, um Knechte Gottes zu sein. Zu unserem Wohl und zu seiner Ehre. Ein Christ, der kein Nachahmer Gottes sein will, ist nach biblischem Maßstab mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Christ. Und darum, wenn du dich heute überführt fühlst, dann prüfe dein Herz. Und wenn du diesen Wunsch nicht hast, Gott nachzufolgen, obwohl du sagst, du bist Christ, dann prüfe dein Herz und tu heute Buße. Kehr heute um zu Jesus Christus, denn er vergibt dir so, so unendlich gerne. Und wenn du ein Christ sein willst und Nachahmer sein willst und dich immer wieder fallen siehst und immer wieder scheiterst, dann findest du dich in sehr guter Gesellschaft. Mit Paulus, mit Petrus, mit Augustinus, mit Luther, mit Calvin, mit Jonathan Edwards und mit einer ganzen Ruhmeshalle von Heiligen, die alle durch das liebevolle und gnädige Blut unseres Herrn Jesus Christus gerettet sind. Lebt unter der Gnade, aber lebt unter Gottes Führung. Und es gibt zu dem Thema noch so viel mehr zu sagen. Und ich habe ganz viel gestrichen und ich könnte hier noch 2 Stunden reden, wollen wir nicht machen. Ich möchte euch empfehlen, lest den Römerbrief zu Hause durch, studiert ihn innig. Und aufhören möchte ich mit folgenden Versen. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Gebt auch nicht Raum dem Teufel und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Gepriesen sei sein Name. Amen.